Der Vortrag für heute Nachmittag hat das Thema: Stimmst du in deinem Denken mit Gott überein? Und dazu wird uns Bruder Petruschka dienen.
Du hast einen Wunsch frei. Aber mit diesem Wunsch muss irgendetwas verbunden sein, was nützlich und gut für das allgemeine Wohl der Menschen ist. Was würdest du dir wünschen? Was würdest du dir wünschen? Und was würdest du dir wünschen? Hast du schon was? Warum bereitet es uns eigentlich gar keine Probleme, uns da irgendwas einfallen zu lassen? Also ich denke mal, wenn wir kurz überlegen, dann fällt uns gleich was ein und wir sagen, ja, also da könnten wir noch etwas verbessern, etwas Gutes tun, sodass es nützlich ist für die Gesellschaft, für uns alle. Woran liegt es, dass wir da eigentlich keine Probleme haben, uns da was einfallen zu lassen? Nun, das liegt daran, dass die Führungsqualitäten dieser Gesellschaft, dass wir mit diesen nicht zufrieden sind. Aber woran liegt es eigentlich, dass man seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich nicht mit den Führungsqualitäten dieser Welt, dieser Gesellschaft an sich zufrieden ist? Woran liegt das eigentlich? Nun, das liegt unter anderem daran, dass diese Führungsqualitäten eben auf menschlichem Denken beruhen. Und weil menschliches Denken eben oft nur auf Gefühlen, Mutmaßungen und begrenzter Erfahrung beruht. Das ist unter anderem das Problem. Und wer die Geschichte der Menschheit sich ein wenig anschaut, der wird einfach zu dem Schluss kommen, dass wir eigentlich eine Wegleitung, eine Anleitung von jemandem bräuchten, der in viel höheren Bahnen denkt als der Mensch. Nun, jetzt ist die Frage, gibt es denn solch jemanden, der in viel höheren Bahnen denkt? Überlegen wir einmal, wie nützlich es wäre, wenn es uns gelingen würde, den Wissensschatz desjenigen anzuzapfen, der die Ordnung im Universum ins Dasein gebracht hat. Derjenige, der auch uns das Leben geschenkt hat. Derjenige, der also alles gemacht hat. Das wäre doch für uns der perfekte Ansprechpartner in irgendwelchen Fragen des Lebens. In der Anleitung, die wir eigentlich bräuchten. Er wäre der perfekte Ansprechpartner. Aber geht das? Können wir nun denjenigen ansprechen und ihn ausfragen, denjenigen, der alles gemacht hat? Ist das möglich? Lass uns gemeinsam mal in der Bibel das Buch Sprüche aufschlagen. Und diese Frage wollen wir kurz im Sinn behalten, ob das möglich ist, den Schöpfer aller Dinge auszufragen. Und hier schlagen wir mal Sprüche Kapitel 3 auf. Sprüche Kapitel 3, könnt euch da auch so ein Lesezeichen reinpacken, weil wir nachher noch einiges aus diesem Buch lesen werden. Aber erst einmal interessiert uns Sprüche Kapitel 3 und die Frage war, können wir den Schöpfer ausfragen in Bezug auf wichtige Fragen des Lebens? Und wir lesen hier mal den Vers 5. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Beachte ihn auf all deinen Wegen und er selbst wird deine Pfade gerade machen. Ist uns aufgefallen, dass uns der Schöpfer, der sich in der Bibel mit dem Namen Jehova vorstellt, dass er uns hier sogar auffordert, dass wir ihn ausfragen, dass wir ihn befragen? Das ist doch eine schöne Zuversicht. Wir können ihn befragen. Wir können die Anleitung bei ihm suchen. Ja, nur die Frage ist, wie macht man denn das? Wie können wir ihn denn befragen? Das ist eine sehr einfache Frage, die wir schnell beantworten können. Das können wir anhand der Bibel, der Heiligen Schrift. Und wer sich bis hierher noch nicht davon überzeugt hat, dass dieses Buch wirklich das Wort Jehovas ist, den möchten wir an dieser Stelle ermuntern, das einfach mal nachzuholen. Und Jehovas Zeugen, wir sind alle gern bereit, denjenigen zu helfen, die da noch so Zweifel haben oder sich eben nicht ganz sicher sind. Denn es gibt viele, viele Beweise dafür. Wie lautete das Thema nochmal? Stimmst du in deinem Denken mit Gott überein? Und wir werden uns zwei Lebensgebiete etwas näher anschauen und wollen dann einfach mal untersuchen, wie sind die Richtlinien, wie ist das Denken, das Denkmuster unseres Schöpfers in Bezug auf diese zwei Lebensgebiete und wollen uns dann auch selbst überprüfen, ob wir auch so ein Denken praktizieren oder nicht. Denn wir haben gerade gesagt und gerade uns herausgearbeitet, dass Jehova Gott ja der beste Ansprechpartner ist und die beste Führungsqualität, die wir uns wünschen können. Also interessieren wir uns, was er denkt und wie er sich vorstellt, dass auch wir denken sollten. Das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen möchten, oder mit das erste Unterthema, lautet einmal die Einstellung gegenüber anderen Menschen. Und damit soll gemeint sein, wie sind wir eingestellt zu Menschen, die nicht das praktizieren, was Jehova Gott sich wünscht. Wie sind wir zu ihnen eingestellt? Wir streifen so ein bisschen das Thema Freundschaften an, aber auch eben zwischenmenschliche Beziehungen. Wie läuft das? Wie sollte das laufen? Welche Richtlinien gibt uns hier Jehova Gott, wenn es um die Einstellung gegenüber anderen Menschen geht? Bevor wir also auf diese Einstellung zu sprechen kommen, wollen wir aber anhand einiger Bibelstellen untersuchen, mit welchen Menschen und mit welchem Denken, wir es so im Allgemeinen zu tun haben. Also wie sind die Menschen so im Allgemeinen eingestellt? Und wir wollen dazu Sprüche Kapitel 2 aufschlagen, wenn wir das nicht schon gemacht haben. Denn der Sprücheschreiber hat vor vielen, vielen Jahren, nämlich vor ungefähr 2700 Jahren bereits, einige Beobachtungen gemacht, wie die Menschen so im Allgemeinen denken. Und wir wollen mal gucken, ob heute die Menschen nicht ähnlich denken oder vielleicht in der Hinsicht noch extremer geworden sind, wenn wir dieses Wort hier gebrauchen wollen. Sprüche Kapitel 2, wir fangen mal mit dem Vers 10 an. Wenn Weisheit in dein Herz einkehrt und Erkenntnis selbst deiner eigenen Seele lieblich wird, so ist es Denkvermögen, das stets über dich wachen wird. Ja, Unterscheidungsvermögen wird dich behüten. Vers 12. Um dich von dem schlechten Weg zu befreien, von dem Mann, der verkehrte Dinge redet, von denen, die die Pfade der Geradheit verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln. Von denen, die sich freuen, Schlechtes zu tun, die über die Verkehrtheiten der Schlechtigkeit frohlocken. Bis hierher. Ja, was wird denn hier so beschrieben? Schauen wir uns mal den Vers 12 nochmal an. Da wird also von den Menschen gesprochen, die da verkehrte Dinge reden. Also der Mann, der verkehrte Dinge redet. Das ist hier sehr elegant ausgedrückt. Eine schöne Sprache, aber wir würden heute sagen, naja, das sind Menschen, die einfach lügen. Gibt es solche Menschen auch in dieser Welt, heute in dieser Zeit? Also ich denke mal, die meisten von uns, wenn nicht alle, wir werden zugeben, dass die heutige Welt ja eigentlich auf Lügen basiert. Ja, wer heute ehrlich ist, der hat es ganz schwer. Aber wer lügt, der kommt irgendwie weiter. Das ist heute sicherlich auch genauso wie damals, wenn nicht sogar schlimmer. Vers 14, was haben wir denn da gelesen? Da werden Menschen beschrieben, die sich freuen, Schlechtes zu tun, die über die Verkehrtheiten der Schlechtigkeit frohlocken. Auch wieder eine schöne Umschreibung. Ja, heute würden wir sagen, das sind Menschen, die sich da freuen, Schlechtes zu tun, die so Spaß dabei haben, wenn sie schlechte Dinge tun, sich vielleicht darüber freuen, wenn es anderen sogar schlecht ergeht. Ist das heute auch noch an der Tagesordnung? Was würden wir sagen? Ein kurzes Zitat aus dem Wachturm 2003, 8.7. Seite 5. Da wird nämlich Folgendes berichtet. Sogar an Orten, die noch vor Jahren als relativ sicher galten, werden in letzter Zeit verstärkt sinnlose Gewaltverbrechen verübt. In Japan beispielsweise gab es lange Zeit kaum brutale Verbrechen. Doch im Juni 2001 betrat ein mit einem Fleischermesser bewaffneter Mann eine Schule und ging mit dem Messer auf die Kinder los. Innerhalb von 15 Minuten tötete er 8 Kinder und verletzte 15 weitere. Angesichts dieser und anderer Meldungen aus Japan, beispielsweise über Jugendliche, die jemanden, der ihnen völlig fremd ist, einfach aus Spaß umbringen, wurde einem klar, dass sich etwas geändert hat. Da wird also von jungen Menschen gesprochen, die einfach andere Menschen verletzen, umbringen, aus Spaß. Was haben wir da gelesen? Vers 14. Von denen, die sich freuen, Schlechtes zu tun, die über die Verkehrtheiten der Schlechtigkeit frohlocken. Beobachten wir das auch heute? Ist das ein Einzelfall, dieser Bericht? Naja, ich denke mal, heute hören wir immer wieder von Kindern, die sich bewaffnen, in die Schule gehen, dort andere Kinder verletzen, Lehrer verletzen oder umbringen. Immer wieder ist davon zu berichten. Und jetzt könnte man trotzdem sagen, naja, aber irgendwie ist das schon ein Extrembeispiel, weil es wird ja nun nicht in jeder Schule, an jeder Ecke, in jedem Bezirk, hier auch in Berlin ist das ja nicht der Fall, wird das ja nicht jeden Tag so, wird von so etwas nicht berichtet. Und das ist richtig. Aber der Geist dahinter, ist der nicht auch in kleinen Dingen zu beobachten? Wir haben vor einiger Zeit mit einem damals 17-jährigen Jugendlichen die Bibel betrachtet. Und er sagte uns, also früher war es unser Hobby, andere runterzumachen. Ja, das wird also als Hobby bezeichnet. Also im Kleinen sehen wir diesen Geist, Schlechtes zu tun, sich darüber zu freuen. Sicherlich etwas, was wir heute auch beobachten. Solche Praktiken stimmen natürlich nicht mit dem Denken Gottes überein, das ist ganz klar. Und wir könnten da noch viele andere Beispiele anführen, die Jehova verabscheut, die er nicht für gut befindet. Aber wir wollten ja eigentlich unsere Denkweise überprüfen in Bezug auf die Menschen, die so etwas treiben. Also unsere Einstellung ihnen gegenüber. Wie sollten wir uns verhalten? Wie sollten wir ihnen gegenüber auftreten? Und das wollen wir jetzt gemeinsam einmal uns erarbeiten aus dem Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 4. Unsere Einstellung gegenüber Menschen, die nicht das praktizieren, was Jehova Gott sich wünscht, sich also entfremdet haben von der Denkweise Jehovas, wie sollte unsere Einstellung ihnen gegenüber sein? Jakobus Kapitel 4. Der Halbbruder Jesu hat diesen Brief geschrieben im ersten Jahrhundert und er wendet sich hier natürlich damals in erster Linie an die ersten Christen, die also damals gelebt haben. Und wir schauen uns mal an, was er hier sagt. Er war von Jehova Gott inspiriert zu diesen Worten und er spricht hier im Vers 4 von Folgendem. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer immer daher ein Freund der Welt sein will, stellt sich als ein Feind Gottes dar. Also eigentlich ist das hier ziemlich deutlich, was hier gesagt wird, aber wir wollen dennoch uns das ein bisschen näher anschauen. Also erst einmal spricht der Jakobus hier von ihr Ehebrecherinnen. Warum diese Bezeichnung? Was bedeutet das eigentlich in diesem Zusammenhang? Denn er spricht ja zu Christen. Nun, wer in der Bibel sich ein wenig näher umschaut, der wird feststellen, dass die Bibel manchmal von diesem Begriff spricht und damit Menschen meint, manchmal auch Christen, die vom Standpunkt Gottes aus nicht mehr geistig rein waren oder geworden sind. Deshalb diese Bezeichnung, ihr Ehebrecherinnen. Aber was und warum kam es dazu? Nun, wir haben gelesen, ihr Ehebrecherinnen, jetzt kommt der Grund. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Welche Welt ist denn hier gemeint, zu der man also diese Freundschaft damals hatte? Nun, mit dieser Welt können wir sagen, ist die ungerechte menschliche Gesellschaft gemeint. Also Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Das ist diese Welt. Und der Rat lautet erst einmal, wir sollten keine Freundschaft zu ihnen hegen. Also zu den Menschen, die von Gott nichts wissen möchten. Naja, aber so ganz einfach ist das ja nicht. Denn wo beginnt denn so eine Freundschaft und wann endet sie? Das ist ein bisschen schwierig und vielleicht können wir uns das selbst beantworten anhand einer Veranschaulichung. Und dazu möchte ich euch eine Frage stellen. Ich habe euch ja was mitgebracht. Bin ja nicht so. Ein bisschen Schokolade mitgebracht. Eine schöne Sache. Die Frage an euch: Wer ist denn von euch eigentlich ein Freund von Schokolade? Meldet euch mal bitte. Das bleibt auch unter uns. Also ich teile die nicht mit euch. Das möchte ich euch gleich verraten, weil es viel zu viele sind. Ich dachte, es melden sich zwei oder so, aber okay. Ich denke mal, so auf 95% kommen wir mindestens. Da hinten haben sich auch welche gemeldet aus der rumänischen Gruppe. Könnt ihr nochmal die Hand heben? Oh, sind ja alle. 100% gibt es ja gar nicht. Da brauchen wir noch ein paar Schokoladen mehr. So, und jetzt die Frage an euch. Stellt euch einmal vor, da gibt es also jemanden, der hat 5 Jahre lang keine Schokolade mehr gegessen. Also keinen direkten Kontakt zur Schokolade gehabt. Ja, nicht angefasst, vielleicht sogar nicht gesehen. 5 Jahre lang. Würdet ihr sagen, dass ihr automatisch nach diesen 5 Jahren kein Freund von Schokolade mehr ist? 5 Jahre sind vergangen. Ist er immer noch ein Freund von Schokolade? Obwohl er keine gegessen hat, vielleicht aus medizinischen Gründen? Also wir können nicht sagen, dass er automatisch kein Freund von Schokolade mehr ist. Wahrscheinlich ist er das immer noch. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Freundschaft zu Schokolade nicht erst mit dem Essen beginnt oder fortgesetzt wird, sondern hier oben beginnt und sich fortsetzt, nämlich im Denken. Also Schokolade nicht angefasst, nicht gegessen, nicht gesehen und trotzdem Freund geblieben. Warum? Weil die Schokolade und die Freundschaft hier oben weiter existiert hat. Und ihr Lieben, das ist so gefährlich an der ganzen Angelegenheit. Wir spitzen das nochmal zu. Stellt euch einmal vor, ihr hättet noch nie im Leben Schokolade gegessen. Ihr wisst nicht, was Schokolade ist. Ihr wisst nur, es ist was zum Essen, aber noch nie gekostet. Und jetzt kommt jemand und liest euch Folgendes vor. Jetzt achtet bitte darauf, was in euren Köpfen jetzt passieren wird. Excellence, 70% mild, offenbart ein mild aromatisches Geschmackserlebnis für alle Edelbitter. Liebhaber, die es gerne milder mögen, weniger kakaosäuerlich und weniger bitter. Durch eine ausgewogene Cuvée mit besonders milden Edelkakaosorten und durch einen langen Conchier-Prozess entsteht ein vollmundiges und zugleich mild feines Geschmacksprofil. Ein Hauch echter Bourbon-Vanille rundet diese Tafelspezialität harmonisch ab. Die Verwendung überwiegend handverlesener, kostbarer Kakaosorten aus ausgewählten Anbaugebieten und die traditionelle Verarbeitung durch die Maître Chocolatier lassen eine Sinfonie aus über 400 Aromen mit besonders zartem Schmelz entstehen. Was passiert in den Köpfen? Jetzt seid ihr Freunde von Schokolade, aber jetzt richtig, auch wenn ihr nie welche gegessen habt, hier oben beginnt alles. Und das ist das Problem. Wenn wir das jetzt anwenden und übertragen auf die Freundschaft zur Welt, dann erkennen wir das Problem, wann so eine Freundschaft beginnt. Denn so eine Freundschaft beginnt nicht erst, wenn wir uns mit diesen ungerechten Menschen treffen, mit ihnen feiern, sondern die Freundschaft beginnt höchstwahrscheinlich schon hier oben. Und deshalb wollen wir auch die Ansichten dieser Menschen nicht übernehmen, weil eben diese Freundschaft schon in den Gedanken beginnt. Wir können also sagen, die Freundschaft zur Welt beginnt nicht unbedingt erst, wenn wir Gemeinschaft mit ihr haben. Die Freundschaft beginnt in unserem Denken. Deshalb wollen wir darauf achten, was schauen wir uns auch im Fernsehen an? Was hören wir uns für Musik an? Was für Videospiele spielen wir? Denn das alles übt Einfluss auf unser Denken aus. Ergänzend sagt die Bibel, lasst euch nicht irreführen. Schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten. Der Rat in Bezug auf die Einstellung also gegenüber Menschen, die seine Ansichten über das Leben nicht teilen, lautet, meide ihre Ansichten, meide unnötige Gesellschaft mit ihr und somit ihre Freundschaft. Das ist der Rat Jehovas in Bezug auf die Einstellung gegenüber Menschen. Stimmen wir hier mit dem Denken Gottes überein? Kommen wir zum zweiten Unterthema. Auch hier wollen wir das Denken Gottes mit unserem Denken überprüfen. Und jetzt geht es um das Unterthema Einstellung gegenüber Eltern. Und da sind natürlich in erster Linie die Jüngeren unter uns gefragt, die Kinder und Jugendlichen. Und einige sind ja heute hier. Und das ist für diese Jugendlichen eine gute Sache, weil wir reden jetzt so speziell über euch, über die Kinder und Jugendlichen. Und ich gucke jetzt nicht nur dich an. Weil wenn du das gewusst hättest, dann hättest du dich da hinten gesetzt. Aber es ist kein Problem. Also ich gucke auch die Älteren an, weil letztendlich können wir alle daraus profitieren, weil wir auch den jungen Leuten helfen möchten. Also Einstellung gegenüber Eltern. Heute ist es ja so in der Welt ganz oft, dass die Kinder sagen, die Jugendlichen, ich habe ja nicht gebeten, geboren zu werden. Was heißt denn das? Das heißt, die Kinder sagen, lasst mich in Ruhe, ich mache, was ich will, ihr macht, was ihr wollt und damit ist die Sache gegessen. Ihr jungen Leute, ihr Kinder, denkt ihr auch so? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ah, jetzt kommt die alte Leier und predigt, man muss den Eltern gehorchen. Na, so schlimm ist es nicht. Aber es ist ein ganz ernsthaftes Thema. Und wisst ihr auch warum? Das können wir uns zusammen erarbeiten. Wir wollen einen Gedankengang zusammen uns so aufstellen. Und ihr werdet gleich erkennen, warum dieses Thema so wichtig ist. Viele junge Leute, auch so unter uns, die sind so der Meinung, ach Mensch, ich bin ja jung, ich kann noch alles machen, was ich will. Und diese ernsthaften Sachen, so Gott und Taufe und so weiter, das kann ich ja später alles noch nachholen. Kann ich später mir drüber Gedanken machen. Es kann sein, dass so manch einer unter euch auch so darüber denkt. Aber bei diesem Gedankengang, da ist so ein kleiner Fehler mit dabei. Und das wollen wir uns mal herausarbeiten. Warum ist das nicht ganz vernünftig und gut, wenn man so darüber denkt? Es gibt eine Wahrheit. Könnt ihr euch mal aufschreiben, könnt ihr zu Hause mal nachschlagen, die jungen Leute. Und ganz interessant, 22. Mai 1994, erwachet, 22. Mai 1994. Und da werden so viele Jugendliche euch vorgestellt. Der Adrian zum Beispiel. Und der Adrian, der bei dem wurde, als er 14 Jahre alt war, eine ganz schlimme Krankheit festgestellt. Eine unheilbare Krankheit. Und ich will euch mal vorlesen, was er in dieser Situation so sagte. Hört mal genau zu. Er sagt, wenn man krank ist, denkt man über vieles nach. Und wenn man krebskrank ist, weiß man, dass man vielleicht sterben muss. Und das beschäftigt einen. Mein Glaube ist das Wichtigste für mich und in meiner jetzigen Lage ist er das bedeutendste Mittel im Kampf gegen meine Krankheit. Dann wird die Mutter hier zitiert, Adrians Mutter. Sie berichtet, wie es dann weiterging. Man fragte nämlich den Arzt, wie lange denn er noch leben würde. Und dann sagt, oder wird hier weiter gesagt, die Antwort lautete, 1 oder 2 Wochen. Dann berichtet die Mutti, mein Sohn schloss die Augen ganz fest und ich sah, dass eine Träne das Gesicht hinunterkullerte. Ich wollte ihn in den Arm nehmen, doch er sagte, nicht Mutti, ich bete gerade. Einige Augenblicke später fragte ich ihn, und Adrian, wie fühlst du dich? Er antwortete: Ach Mutti, ich werde sowieso leben, selbst wenn ich bald sterbe. Und wenn mir nur noch 2 Wochen bleiben, dann will ich sie genießen. Also lass den Kopf nicht hängen. Am 12.09., einen Tag später, wird hier gesagt, starb er dann. Adrian, 14 Jahre alt. Aber warum bringen wir diesen Bericht jetzt? Warum habe ich euch das vorgelesen? Nun, weil dieser Bericht und viele andere Berichte genauso eins bezeugen und uns eins zeigen und euch, ihr Jugendlichen auch. Heute seid ihr noch gesund und jung, aber morgen kann es schon ganz anders aussehen. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht ein Unfall auf dem Fahrrad und schon kann das Leben vorbei sein. Und daher, weil ihr nicht wisst und weil wir Erwachsenen es ja auch nicht wissen, was morgen passieren wird, seid ihr auch heute schon ermuntert, euch Gedanken zu machen über euch und über Jehova Gott, über die Freundschaft zu ihm. Aber wir sprechen ja immer noch über die Einstellung gegenüber Eltern. Wie passt das jetzt zusammen? Der Gedankengang ist noch nicht ganz fertig. Und wir lesen jetzt gemeinsam mal aus der Bibel einen oder zwei Verse vor. Bibel, hier vorne, Bibelbuch Epheser. Epheser Kapitel 6. Nicht gerade sehr unbekannt für junge Leute, aber wir wollen das mal genau uns anschauen, weil hier ja Jehova Gott auch zu euch spricht. Epheser Kapitel 6. Und es wäre toll, wenn die jungen Leute und die Kinder jetzt alle mal in die Bibel reinschauen, vielleicht sogar selber die Bibel aufschlagen. Epheser Kapitel 6. Und hier lesen wir mal ab dem Vers 1. Eigentlich spricht Jehova Gott zu euch und sagt hier: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in Gemeinschaft mit dem Herrn, denn das ist gerecht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit einer Verheißung ist, damit es dir gut geht und du lange Zeit auf der Erde bleibst. Habt ihr erkannt, dass Jehova Gott hier direkt zu euch spricht? Und er bittet euch, gehorcht euren Eltern. Aber warum ist das denn so wichtig? Nun, das ist ja ein Gebot Jehovas. Und wenn ihr Freunde Jehovas sein wollt, dann geht das nur, wenn ihr natürlich auch diesem Gebot gehorcht und den Eltern gehorsam seid. Also kurz gesagt, wollt ihr Freunde Jehovas sein, müsst ihr auch den Eltern gehorchen, solange sie natürlich nichts verlangen, was gegen Jehova Gott sein würde. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig, weil eure Zukunft davon abhängt. Sogar vom Gehorsam zu den Eltern. Freundschaft zu Jehova, nur wenn auch Gehorsam zu den Eltern da ist. Ja, und daher die Frage, stimmst du, Jugendlicher, stimmst du mit diesen Gedanken überein, mit dem Denken Jehovas überein? Denkst du auch so darüber? Ja, das waren die zwei Unterthemen, zwei Hauptgedanken, die wir miteinander so besprechen wollten. Und für welches Gedankengut oder für welches Denken wir uns letztendlich entscheiden, das liegt bei jedem selbst. Aber eins können wir uns sicher sein. Wenn wir uns dafür entscheiden, für das Denken Jehovas, dann werden wir gesegnet werden. Es wird uns gut gehen, ganz bestimmt. Und wenn wir schon seit vielen Jahren das Denken Gottes praktizieren, dann wollen wir uns auch immer wieder korrigieren lassen. Also darüber nachdenken, was kann ich noch anders und besser machen, um dann Jehova auch näher zu kommen. Und jetzt habe ich euch noch was mitgebracht. Die Schokolade ist ja sozusagen schon vorbei. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Dieses Bild, das kennt ihr bestimmt. Ja? Richtig rum? Ja. Habt ihr das auch schon mal falsch rumgehalten? Sieht doch nicht so gut aus. Kennen wir das alle? Ja, aus diesem kleinen Buch. Das ist ein Fenster oder das Fenster in die neue Welt. Also neue Welt bedeutet dann, wenn Jehova Gott hier auf die Erde sauber gemacht hat, wenn alles neu und schön ist, wenn seine Regierung die Erde übernimmt sozusagen aus dem Himmel heraus, vom Himmel heraus, dann wird es solche Zustände geben. So beschreibt es die Bibel und jemand hat sich das so vorgestellt, als er dann in der Bibel gelesen hat, so und so. Und dann hat er die Puzzle zusammengesammelt, die Beschreibungen und so sieht es dann ungefähr aus. Und wen erkennen wir hier? Wir erkennen einmal erwachsene Menschen, die erkannt haben, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet. Sie haben erkannt, dass auch das Denken und die Ansichten dieser Welt wir nicht übernehmen wollen, weil das schon eine gewisse Freundschaft zu der Welt bedeutet hätte. Wir sehen hier aber auch junge Leute, Jugendliche, die hier Musik machen. Diese jungen Leute und Kinder, sie haben erkannt, dass die Freundschaft zu Jehova Gott nur dann funktioniert, wenn auch der Gehorsam zu Eltern gegenüber den Eltern da ist. Und all diese Menschen finden sich in der neuen Welt wieder. Sehen wir uns in diesem Fenster auch wieder, in dieser neuen Welt? Wenn wir weiterhin unser Denken mit dem Denken Gottes übereinstimmen, dann sehen wir uns in dieser Welt ganz sicherlich wieder. Und wir wollen heute uns schon für diese neue Welt formen lassen, indem wir immer wieder überdenken und darüber nachdenken, ob wir mit dem Denken Gottes übereinstimmen. Vielen Dank.